SWR 2 Lesenswert Magazin.
Eine kleine Deutschlandreise machen wir heute im Lesenswert Magazin mit neuen Büchern über besondere Orte. Ich bin Anja Brockert, willkommen. Taxi's waiting down on the street, so hurry up, I have to go. Looking round, you see all the people making faces very cold. Carry me away. Far from the circles that never breaks. Hey, 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 hey. Morgen erscheint der neue Roman von Christoph Hein. Er spielt in einer ostdeutschen Kleinstadt. Flüchtlinge kommen an und in der Gemeinde brechen neue und alte Konflikte auf. Ein Stimmungsbild über den Osten der Republik. Außerdem ein Reiseführer voller Überraschungen. Deutschlands schrägste Orte. Darüber spreche ich gleich mit der Autorin. Die Musik macht die französisch-nigerianische Sängerin Aussa. Bed of Stone heißt die CD. House is getting smaller up the way up. In my heart a sunny day, dreaming of me on stage. 5 years of age and I'm not afraid. Hey, hey. Going home, going home. Well, this road goes, I already know. Bad Guldenberg. So heißt ein fiktives Städtchen im Osten Deutschlands, das sich der Schriftsteller Christoph Hein ausgedacht hat. Es taucht in seinen Romanen immer wieder als Schauplatz auf und erinnert an den Ort, in dem Christoph Hein aufgewachsen ist, Bad Düben in Sachsen. Christoph Hein war vor dem Mauerfall einer der wichtigsten oppositionellen Autoren der DDR. Er wurde in den 80er Jahren auch im Westen bekannt und man kann den 77-Jährigen heute vielleicht einen Chronisten der Gegenwart nennen. In seinem aktuellen Roman gerät jetzt eine ostdeutsche Gemeinde in Wallung, als eine Gruppe Flüchtlinge ankommt. Weltanschauungen prallen aufeinander und die idyllische Fassade bekommt Risse. Das Ganze spielt in, genau, Guldenberg und so heißt auch der Roman. Christoph Schröder stellt ihn vor.
Von Beginn an zeichnet Christoph Hein das Bild einer Idylle, die erschüttert wird. Guldenberg, eine kleine sächsische Kurstadt, gehört auf den ersten Blick nicht zu den Wendeverlierern. Die Häuser im Stadtkern wurden mit staatlichen Zuschüssen und privaten Spenden hübsch hergerichtet, die einstmals staatlichen Wohnblöcke sind saniert. Das Problem der Landflucht scheint in Guldenberg nicht zu existieren. Einige florierende mittelständische Unternehmen haben sich hier angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen. Lokalpolitik, Kirche und Wirtschaft wirken zum Vorteil aller Bürgerinnen und Bürger zusammen. Bis, fast wie in einer klassischen Novelle, ein unerhörtes Ereignis die Stadt in Aufruhr versetzt.
Eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Das gemächliche Selbstverständnis einer Stadt, das von einem geschichtslosen Alltag und dem gewöhnlichen Rhythmus eines erschöpften Flendrian geprägt war, wich einer auffälligen Verunsicherung, spürbar in einem überspannten, gegenseitigen Misstrauen.
Was ist geschehen? Auf Anordnung der Landesregierung werden in einem leerstehenden Haus am Stadtrand 8 minderjährige Flüchtlinge untergebracht, 4 Afghanen und 4 Syrer. Die jungen Männer sind, wie sich herausstellen wird, auch untereinander spinnefeind. Vor allem aber ziehen die Neubürger das Misstrauen und den Hass der Einheimischen auf sich. Deren Stimmen orchestriert Christoph Hein wechselweise von Kapitel zu Kapitel und arbeitet dabei wie nebenbei auch die jüngere Geschichte des fiktiven Städtchens Guldenberg auf. Es kommt zu Vorfällen. Das Haus des Bürgermeisters wird mit Steinen beworfen. Jemand zersticht die Reifen des Autos einer der Betreuerinnen in der Flüchtlingsunterkunft. Am Stammtisch kommt ein verqueres, spezifisch ostdeutsches Demokratieverständnis zum Vorschein. Zur Demokratie, so heißt es, gehöre es auch, sich gegen die Anordnungen und Beschlüsse von Politik und Verwaltung zu wehren. Die Fremden, die bis dahin tatsächlich kaum jemand zu Gesicht bekommen hat und die sich eher unauffällig verhalten, werden zu Sündenböcken für alles, was im Privat- und Geschäftsleben der Guldenberger Bevölkerung aus dem Ruder gelaufen ist. Als dann ein Mädchen auch noch bei der insgesamt wenig entschlussfreudig wirkenden Polizei eine Vergewaltigung anzeigt, steht der Täter für den Großteil der Einheimischen fest, obwohl er nicht identifiziert werden kann. Man beschließt, Maßnahmen zu ergreifen.
Lasst es uns doch selber in die Hand nehmen, wenn die Polizei es schon nicht hinkriegt. Wir schnappen uns diese Typen einen nach dem anderen und fühlen ihn mal ein bisschen auf den Zahn. Ganz freundlich, so wie es unsere Art ist. Wir treten ihnen nur ein klein wenig auf die Füße. Das, was die Polizei sich heutzutage nicht mehr traut.
Ein Entschluss, der, so viel darf verraten werden, weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Die Ankunft der Flüchtlinge und deren Auswirkung auf die Guldenberger Gegenwart ist allerdings nur ein Aspekt von Christoph Heyns Roman. Die dadurch ausgelösten Unruhen legen darüber hinaus ein ganzes Bündel an Problemen frei. Der vermeintlich erfolgreiche Unternehmer, Hersteller von Elektro-Dreirädern, steht nach einem geplatzten Geschäft in Osteuropa kurz vor dem Ruin. Nach und nach zeigt sich, dass sich hinter der bürgerlichen Fassade der meisten Akteure in Guldenberg gescheiterte Existenzen verbergen. Alle strampeln und kämpfen hier um Wohlstand und auch um Identität. Fremdenfeindlichkeit ist in Guldenberg auch ein Ventil für Ängste und Verzweiflung. Das ist keine Verharmlosung der Verhältnisse, sondern ein von Christoph Heyn sorgfältig aufgebautes, plausibles Szenario. In einer derart prekären Situation brechen auch alte Wunden, die der DDR-Unrechtsstaat vor Jahrzehnten gerissen hat, erneut auf.
Zu meinem Vater kam Martens 1961 und sagte, mein Vater sei ein Großbauer und Kulak. Dabei hatten wir nur 4 Hektar. Zu der Zeit stand seit 3 Monaten die Mauer. Wir konnten nicht mehr verschwinden. Vater musste samt Vieh, Maschinen, Haus und Stall in die Genossenschaft. Seitdem hat mein Vater nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen. Und ich bin auch auf die andere Straßenseite, wenn ich ihn gesehen habe.
Derjenige, dessen Stimme hier im Stammtischchor spricht, ist, so stellt sich später heraus, niemand anderes als der Guldenberger Bürgermeister höchstpersönlich. Das aus alten Zeiten vergiftete Klima wirkt also bis in die höchsten Instanzen und Christoph Heyn lässt eine Reihe von Stimmen aus unterschiedlichen Generationen und verschiedenen Milieus zu Wort kommen, um das Stimmungsbild der Stadt zu zeichnen. Christoph Heyn ist kein eleganter Erzähler, das will er auch nicht sein. Seine Sprache ist streckenweise von knarzender Trockenheit und seine Dialoge wirken hin und wieder geradezu hölzern. Angesichts der sonstigen Qualitäten von Heyns Prosa ist das allerdings ein leichtgewichtiger Einwand. Christoph Heyn ist kein literarischer Weltverzauberer, sondern ein präzise beobachtender Chronist. Seine Stoffe sind ihm auch in der wiedervereinigten Bundesrepublik nicht ausgegangen. Wieder einmal wird die Kleinstadt Guldenberg zu einem Ort, an dem sich Konflikte der Gegenwart kondensieren. Die Mechanismen, die dahinter ablaufen und die unseren Blick gerade auf ostdeutsche Verhältnisse prägen, legt Christoph Heyn in aller Sachlichkeit und Klarheit frei.
Guldenberg, der neue Roman von Christoph Heyn, erscheint morgen im Sokamp Verlag. Musik hier von Aussa im Lesenswerter Magazin. She's been sleeping on a bed of stone by a window where no light goes. She wakes to the roar of the traffic rumbling outside. Then she remembers a dream and smiles. Yeah, she smiles. On her dress she irons the folds, same way mama told her brothers and sisters all the way home. Are proud of the way she fights hardship alone home. Some hurt but to let go, some hurt but to die. On her feet from dawn to night, working jobs others don't like. Sometimes she wonders if the
know that she's there. The way that they talk to her, look through a stare. Almost all the money she earns, she saves for the day she returns. She goes through leftovers.
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir wieder sorglos in die Ferne reisen können. Aber es gibt ja auch hierzulande Überraschendes zu entdecken, wenn sich die Lage wieder etwas entspannt. Und ich habe da schon mal einen speziellen Reiseführer für Sie, und zwar zu Deutschlands schrägsten Orten. Eine Tour zu bizarren Gebäuden und Landschaften in ein merkwürdiges Museum, durch unterirdische Labyrinthe und zu einem Baum mit eigener Postadresse. Die Journalistin Pia Volk ist quer durch Deutschland gereist und hat die Geschichte dieser Orte recherchiert. Ja, Frau Volk, gleich in Ihrem ersten Kapitel geht es um den Baum mit eigener Postleitzahl. Wie kommt er denn dazu?
Ah, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Der Baum steht in Schleswig-Holstein an einem Ort, wo früher die Menschen zur sogenannten Sommerfrische hingefahren sind. Und da ist unter anderem ein Leipziger Fabrikant mit seinem Sohn hingefahren, der sich dort in die Tochter des Försters verliebt hat. Und die beiden haben, so geht die Geschichte, sich Liebesbrief in diesem Baum hinterlegt. Und diese Geschichte haben sich die Menschen, die da in der Sommerfrische waren, in so einem Café immer wieder erzählt. Und dann haben andere auch angefangen, da Briefe zu hinterlegen, sodass sich die Briefe irgendwann im Baum gestapelt haben. Und dann die Post angefangen hat, diesen Baum anzufahren und ihm schlussendlich irgendwann eine Postleitzahl zu geben. Allerdings habe ich die Verwandten dieses Leipziger Fabrikantensohns gefunden und die sagen, na, die Geschichte stimmt nicht so ganz, die Ursprungsgeschichte. Ist aber auch gar nicht mehr so wichtig, weil durch den Baum haben sich nachweislich andere Paare gefunden, die dann geheiratet haben. Es war dann sozusagen sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Verrückte Geschichte. Wird der Baum noch betrieben sozusagen als Briefkasten?
Ja, genau. Der wird noch betrieben. Da kann man hinschreiben.
Sie haben für dieses Buch 50 schräge Orte zusammengetragen. Wie haben Sie die eigentlich gefunden? Ich meine, die sind ja jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Landkarten oder sonst wie verzeichnet.
Ich habe sehr, sehr viele Mails geschrieben und sehr, sehr vielen Leuten davon erzählt. Freunden und Bekannten und Leuten, denen ich über den Weg gelaufen bin. Und das war so, dass ich gesagt habe, ich schreibe dieses Buch über ungewöhnliche Orte. Und dann fällt Leuten spontan immer mindestens ein Ort ein aus ihrer Umgebung, der irgendwie ungewöhnlich ist. Oft hat es dann mit Hexenverbrennungen oder sowas zu tun. Und so sind auch einige Orte reingekommen in das Buch. Aber es war auf jeden Fall viel, viel Fragen.
Und wann war ein Ort für Sie sozusagen schräg genug? Also welche Kriterien muss er erfüllen, damit er in das Buch kommt?
Das einzige Kriterium war, dass man von dem Ort gehört hat oder erzählt bekommen hat und sich dachte, wow, wie kann das passieren? Wie kommt das zustande? Da will ich mehr drüber wissen. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt gar kein objektives Kriterium, eher so ein sehr, sehr subjektives. Und dann war es mir wichtig, dass man die Fakten darüber recherchieren konnte, weil zum Beispiel über Hexen gibt es natürlich total viele Geschichten in Deutschland, aber die wenigsten sind in irgendeiner Form belegt. Und ich hatte nicht vor, irgendwelche Urban Myths oder so weiterzutragen.
Sie sind Geografin und Ethnologin, das hat irgendwie schon auch ein bisschen geholfen beim Blick auf die Sachen, oder?
Ich glaube schon, ja.
Von einigen Orten in dem Buch hatte ich zumindest schon mal gehört, viele andere vermutlich auch, vom neuen Flughafen BER in Berlin, von der Walhalla bei Regensburg, von der Klanginstallation von John Cage in Halberstadt. Das sind so ein bisschen bekanntere Orte, andere waren für mich völlig neu. Eine wilde Kirche in München, in der blaue Christbaumkugeln hängen und die Decke mit Schokoladenpapier beklebt ist. Oder ein unterirdisches Hilfskrankenhaus aus dem Kalten Krieg, das niemals in Betrieb war. Besonders faszinierend allerdings, muss ich sagen, ist das Deutsche Zusatzstoffmuseum. Können Sie da mal eine kurze Führung machen?
Ja, das Deutsche Zusatzstoffmuseum steht im Moment auf dem Gelände des Großmarkts in Hamburg. Es besteht nur aus so einem Zimmer. Die eine Hälfte sieht so aus ein bisschen wie so eine Apotheke. Da stehen ganz, ganz viele Röhrchen und Säckchen mit weißem Pulver drin. Und auf der anderen Seite ist so ein Supermarkt oder so eine Supermarktsimulation, wo man so Waren nehmen kann und einscannen kann. Und dann kriegt man so einen Ausdruck, wo draufsteht, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Weil das Deutsche Zusatzstoffmuseum stellt tatsächlich alle Stoffe aus, die in Lebensmittel vorkommen. Und ich fand es so absurd, weil theoretisch kann man sich halt in diese Fertiggerichtabteilung in irgendeinem Supermarkt stellen und hat genau die gleichen Stoffe vor sich. Man sieht sie aber nicht, weil sie eben in diesen wunderbar schönen bunten Verpackungen sind. Und dann steht man dort in dem Museum und sieht das Ganze halt in seiner chemischen Urform.
Man wandert mit Ihnen ja auch wirklich nochmal durch die deutsche Geschichte. Also es gibt viele skurrile Überreste des nationalsozialistischen Größenwahns, die Sie mit aufgenommen haben. Im Osten Deutschlands Relikte des Sozialismus. Ich denke da zum Beispiel an das Musterdorf Mestlin. Was war das für ein Dorf?
Na, man hatte vor, in der DDR ja die Bevölkerung möglichst gleichmäßig zu verteilen, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Und das Musterdorf Mestlin war so eins, wo man versucht hat, die Vorteile von der Stadt auf so ein Dorf zu transferieren. Was man heute vor allem noch sieht, ist dieses wunderschöne, total große Kulturhaus, was mitten im Ort steht. Dann gibt es aber natürlich auch noch die alte LTG und so eine Kirche, die liegt ganz am Ortsrand. Was ich total faszinierend fand als Geografin ist, dass es normalerweise, wenn man in so ein Dorf reinkommt, dann hat das einen relativ gleichen Aufbau. Die Kirche ist meistens irgendwo in der Mitte, dann gibt es einen Marktplatz außenrum, dann gibt es Stadtviertel, die sich entweder konzentrisch daran angliedern oder es gibt so eine Ortsstraße, die durchführt und es funktioniert alles in diesem Dorf. Die Kirche liegt halt irgendwie an dem einen Rand und man denkt sich, okay, warum da? Dieses Kulturhaus, was vollkommen überdimensioniert ist für diesen Ort, steht halt in der Mitte. Und dann stehen da außenrum aber auch Plattenbauten wiederum. Ich fand es einen schönen Ort irgendwie auch. Aber man denkt schon ein bisschen, na, es ist schon komisch hier. Warum ist das eigentlich so? Und man muss ein bisschen überlegen, um darauf zu kommen, dass man Vorannahmen auch in sich drin trägt, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, wie da gibt es eine Kirche in der Mitte des Dorfes, aber die gibt es halt da nicht.
Wie hat sich Ihr Blick auf Deutschland verändert durch diese Recherchen? Ein fremdes Land?
Nee, gar nicht so. Ich bin freundlicher geworden, glaube ich,
aha,
den Menschen gegenüber, weil durch Corona musste man doch sehr viel umdisponieren, umplanen, andere Wege gehen, sich anders begegnen. Und es ging alles erstaunlich umstandslos und alle waren super lässig und super entspannt und das war nur so, ja, geht halt jetzt nicht anders. Und ich finde, das ist eine Haltung, die uns Deutschen sehr selten nachgesagt wird. Und auch ich frage das in mir, dass ich so denke, alle sind ja irgendwie so zugeschnürt und es muss immer alles auf die Sekunde genau funktionieren und so. Ja, ist mir aber jetzt so überhaupt nicht begegnet.
Ein besonderer Reiseführer, Deutschlands schrägste Orte, erschienen bei CH Beck. Danke, Pia Volk, fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss. There's a situation, everybody's speculating. They say, what have we done to deserve this constant changing? Father, Father, hear us. Thus we trust have failed us. They say, look to the Lord for salvation and he shall redeem you. Lord, I'm getting frustrated. Yes, I'm losing my patience.
Nächste Woche, am 12. Mai, wäre der Künstler Josef Beuys 100 Jahre alt geworden. Kaum einer hat die Kunstwelt so gespalten wie er. Und bevor ich Ihnen ein neues Buch über sein Werk vorstelle, hören wir Beuys mal im Originalton in einer Reportage aus dem Jahr 1980 zu seinem Objekt »Zeige deine Wunde«. Lief bei Südfunk aktuell, erst der Moderator, dann der Reporter, den Sie vielleicht auch kennen, und dann der Künstler selbst.
Noch hat die Öffentlichkeit das Kunstwerk nicht gesehen und dennoch ist der Streit um seinen Wert schon entbrannt. In der Galerie im Münchner Lehmbachhaus steht das neueste Werk von Josef Beuys, das in einem Vorbericht zu folgender Überschrift geführt hat: Streit um Fett und Särge. Was hat's mit diesen Begriffen in Zusammenhang mit einem Kunstobjekt auf sich, ist die Frage an Günter Jauch in München.
Ja, zunächst einmal bezeichnet Beuys sein Objekt nicht einfach nur als Kunstobjekt, sondern er nennt es ein Environment. Und mit Filzhut und dem pelzbesetzten Mantel stand er jetzt am Wochenende mit hunderten von ausgesuchten Gästen vor seinen zwei übrigens ehemals benutzten Leichentischen, vor den mit Fett gefüllten Kästen, zwei Reagenzgläsern und zwei Thermometern. Der Meister selbst schien zu diesem Objekt ein weniger fanatisches Verhältnis zu haben als seine glühenden Bewunderer.
Ich habe nicht, als ich die Sache gemacht habe, gedacht, es muss unbedingt in ein Museum hinein. Ich habe gesagt, zwar sind die Materialien jetzt da und es ist auch Interesse da, dass Freunde es übernehmen. Und dann ist wieder ein anderer gekommen, der auch ein Interesse daran hat, es zu übernehmen. Und so wurde es weitergereicht, weil ein Interesse da war für diese merkwürdigen Materialien. Man hat gemeint, es handelt sich hier um eine zeitgeschichtliche Sache von Wichtigkeit. Das hat man gemeint. Und ich meine das natürlich auch.
270.000 Mark hat das Werk gekostet und seine Anschaffung spaltete das Münchner Kulturpublikum in zwei Lager. Die einen halten Beuys für ein Genie, die anderen sehen in ihm einen geschäftstüchtigen Scharlatan.
Ja, das waren Günter Jauch und Josef Beuys über eins seiner vielen umstrittenen Objekte. Der Mann mit Hut war der erste deutsche Künstler der Nachkriegszeit, der international berühmt wurde. Der britische Guardian schrieb sogar mal, näher sei Deutschland nie daran gekommen, einen Rockstar zu produzieren. Jetzt, rund um Beuys 100. Geburtstag, streiten sich die Biografen wieder. War er ein Revolutionär der Kunst? Oder hing er Zeit seines Lebens rückwärtsgewandten Ideologien an? Bislang gab es zwei klare Lager, Anhänger und Feinde. Ein neues Buch des Schweizer Kunst- und Architekturhistorikers Philipp Ursprung bringt Bewegung in die Diskussion. Es heißt Josef Beuys, Kunstkapitalrevolution. Simone Reber hat es sich angesehen und mit dem Autor auch gesprochen.
Dieses Buch verführt zum Anfassen. Der grob gewebte Leineneinband, die eingeprägten Buchstaben, sprechen unseren Tastsinn an und ähneln damit Fell, Fett und Filz, den Materialien von Josef Beuys aus dem Menschheitsgedächtnis. In seinem erfrischenden Reisebericht zu wichtigen Beuys-Werken folgt Philipp Ursprung den 24 Stationen der großen Ausstellung im New Yorker Guggenheim-Museum 1979, mit der Beuys die Weltbühne betrat. Ursprung reist zu den Kunstwerken, die sich heute in Berlin, München oder im Hessischen Landesmuseum Darmstadt befinden, sieht sich Beuys Vitrine, Auschwitz-Demonstration an und den Stuhl mit Fett von 1963. Zunächst irritiert das Ich, mit dem der Autor jedes Kapitel beginnt, um seine Begegnung mit den einzelnen Arbeiten von Josef Beuys zu beschreiben.
Mein konstruiertes Ich funktioniert ja ein bisschen wie ein Reiseführer, der vorangeht, aber der auch nicht alles weiß. Und ich wollte verhindern, so ein pseudo-objektives, autoritäres Ich zu haben oder Mann zu haben, das aus dem Off spricht und so tut, als ob da irgendjemand alles überblickt. Also das Ich ist eigentlich eine Figur, die lokalisierbar und auch angreifbar und kritisierbar ist.
Angenehm klar bezieht Philipp Ursprung Stellung gegen den Vorwurf, Beuys habe seinen freiwilligen Einsatz im Zweiten Weltkrieg mit einer Legende verbrämt und Zeit seines Lebens reaktionären Ideen angehangen. Stattdessen lautet eine der zentralen Thesen des Buchs, dass der Horizont für Beuys Werk immer der Holocaust gewesen sei. Der Künstler selbst hat seine Lebenskrise Mitte der 50er Jahre, seinen psychischen Zusammenbruch, als Neuanfang beschrieben. Philipp Ursprung geht weiter. Er glaubt, die Arbeit an einem Wettbewerbsentwurf für ein Mahnmal in Auschwitz habe Beuys Kunst verändert.
Er hat recht viel produziert, er hat geschrieben und er hat eben auch an diesem Wettbewerb teilgenommen. Den Vorschlag, den er macht, der ist außerordentlich klar und weitsichtig und konzis. Und es wäre erstaunlich, wenn jemand, der in einer sehr, sehr instabilen psychischen Verfassung wäre und sozusagen kaum in der Lage, sich zu äußern, so etwas Klares schreibt.
Möglich wäre allerdings auch, dass sich in der Lebenskrise beides verbindet. Die persönliche Bewältigung des Kriegstraumas und die Erkenntnis der eigenen Verantwortung, wie Beuys das nannte. Spannend ist die Schlussfolgerung von Philipp Ursprung. Wenn Beuys Auschwitz immer als Hintergrund mitgedacht hat, dann handelt seine Kunst von der Kontinuität der deutschen Geschichte, glaubt der Autor.
Ich will nur die Diskussion ein Stück weit neu in Gang bringen, weil sie aus meiner Sicht etwas festgefahren ist. Festgefahren eben in dieser Frage, wo hat er Grenzen übertreten, was hat er sich zu Schulde kommen lassen, wo hat er seinen Lebenslauf beschönigt oder verfälscht, und darunter natürlich die große Kritik, er trägt dazu bei, die Geschichte zu verdrängen. Meine These ist, nein, er legt den Finger immer wieder auf die Geschichte, er zeigt sie, er demonstriert etwas, ohne dass er beanspruchen könnte, das zu lösen, aber er demonstriert, dass die Geschichte eben nicht aufgelöst ist.
Josef Beuys spaltet bis heute. Auch deshalb, weil in vielen seiner Werke Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig enthalten sind. Philipp Ursprung deutet dieses zeitliche Nebeneinander als Fingerzeig des Künstlers, dass die deutsche Wirtschaftswundergesellschaft nie mit dem Nationalsozialismus gebrochen habe. Aus dieser Annahme entwickelt der Historiker eine weitere These, die jedoch Spekulation bleibt. Zu den Rätseln in der Biografie von Beuys gehört nämlich, dass er sich nicht von Menschen mit nationalsozialistischer Vergangenheit abgegrenzt hat. Bei der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung zum Beispiel, die Beuys 1972 bei der Documenta 5 in Kassel vorstellte, war der ehemalige SS-Mann Karl Fastabend immer dabei. Philipp Ursprung legt den Gedanken nahe, es könne sich dabei um eine künstlerische Geste von Josef Beuys gehandelt haben.
Fastabend zumindest hat dann im Büro diese völkischen Ideale nicht mehr vertreten. Er hat sich ganz sicher verändert, und ich denke, dass Beuys an das glaubte, was die Menschen im Moment und in Zukunft tun, und nicht danach fragte, was sie vorher getan haben. Aber klar, warum ist immer dieser Fastabend mit seinem merkwürdigen Anzug und diesem Scheitel da? Und ein Stück weit lese ich es als Inszenierung, dass er zeigt, die Geschichte ist kein Neubeginn, auch die Kunst nicht.
Neben den sehr detaillierten, subjektiven Beschreibungen einzelner Arbeiten gerät deren zeitgeschichtlicher Hintergrund etwas unscharf. Deutsche Teilung, Kalter Krieg, wirtschaftlicher Aufschwung, neue Arbeitslosigkeit. Die Zusammenhänge mit Beuys Werk erschließen sich nur vage. Dazu kommt ein weiteres Problem. Die Relikte von Beuys späteren Aktionen verblassen zunehmend ohne die Anwesenheit des Künstlers. Philipp Ursprung beschreibt seine Enttäuschung, als er in Berlin der Arbeit »Das Kapital, Raum 1970 bis 1977« wieder begegnet. Die Installation erinnert an ein Klassenzimmer, in der Mitte des Raums ein Flügel, an den Wänden Schiefertafeln, auf die Josef Beuys sein neues Gesellschafts- und Wirtschaftssystem geschrieben hat. Sein Ausgangspunkt ist die Formel Kunst gleich Kapital. Für den Schweizer Kunsthistoriker ist der Raum auf einmal Geschichte geworden. Aber Philipp Ursprungs Buch und seine Entdeckerfreude mischen die Diskussion um Josef Beuys neu auf und laden souverän zu Widerspruch ein.
I had to run away and hide. Something happened in the middle of the night.
Josef Beuys Kunst, Kapital, Revolution heißt das Buch von Philipp Ursprung, erschienen im Beck Verlag.
Upside down. All that I could feel was pain, and strangers came and took my soul away. Like a deadly hurricane, I know my life will never be the same. Where do you go when you're by yourself? Who comes along when you cry for help? I know I can't change the past, but as the river keeps flowing, I'll keep on moving on. I'm hoping for a better life, praying that nobody's story turns out like mine. The only thing I know is fear, even those with good intentions disappear. All that I could feel was pain, a stranger came and took my soul away. Like a deadly hurricane, I know my life will never be the same. Where do you go when you're by yourself? Who comes along when you cry for help? I know I can't change the past, but as the river keeps flowing, I'll keep on moving on.
Moving On, ein Song von Außer hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt gibt's einen kurzen Krimi-Tipp. Auf der Couch eines New Yorker Psychoanalytikers liegt eine Leiche. Die schöne junge Frau war seine Patientin, nun ist sie tot und sein Ruf ist ruiniert. Who has done it? Die letzte Analyse heißt dieser Krimi von Amanda Cross, im Original 1964 erschienen, aber zeitlos spannend. Amanda Cross war übrigens ein Pseudonym, dahinter steckte eine feministische Literaturprofessorin. Ihre Krimis werden jetzt bei uns wieder aufgelegt, zur großen Freude unseres Literaturkritikers Dennis Scheck.
Ich schätze Amanda Cross ungeheuer, weil ich das Privileg hatte, Carolyn Heilbrunn, denn so hieß Amanda Cross ja mit bürgerlichem Namen, Amanda Cross ist ihr Pseudonym als Krimi-Autorin, Carolyn Heilbrunn gegen Ende ihres Lebens einmal in New York besuchen zu dürfen. Sie wohnte in einer großen Wohnung auf der Upper West Side, ganz typisches intellektuellen Viertel, weil sie war ja eine der berühmtesten US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerinnen, sogar Vorsitzende des amerikanischen Amerikanistenverbandes. Aber Carolyn Heilbrunn hatte sich den Spaß gemacht, sie war ja eine unglaublich gebildete Frau, hatte den akademischen Feminismus an der Columbia University etabliert, hat sich den Spaß gemacht, unter dem Namen Amanda Cross Krimis zu schreiben. Und zwar Krimis mit der Detektivin Kate Fensler, die im Hauptberuf was anderes ist als Literaturprofessorin an einer renommierten New Yorker Uni, hinter der man natürlich die Columbia vermuten darf. Und diese Amanda Cross, die löst Fall um Fall um Fall. Und alle diese Fälle haben etwas mit Literatur, mit literarischem Leben zu tun. Und das war für mich, wie man im Schwäbischen sagt, als Krimileser natürlich ein Gmätswiesle. Denn in die letzte Analyse beschäftigt sich Amanda Gross mit der Psychoanalyse, also der textgewordenen Heiltherapieform, die auf Sigmund Freud zurückgeht. Und die natürlich in einem gewissen Konkurrenzverhältnis mit der Deutung von Texten durch Literaturwissenschaftler steht. Und das ist ein sehr vergnügliches, auf allerhöchstem literarischen Niveau durchgeführtes Spiel. Es gibt weitere Romane von Amanda Cross, die jetzt im Dörlemann nach und nach erscheinen, wieder aufgelegt werden. Die waren früher schon mal bei Diogenes erhältlich. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz zauberhaften Krimi über eine neue, aufgefundene Geschichte von James Joyce, berühmtestem Erzählungsband, den Dubliners. Und für diese Geschichte geht man natürlich buchstäblich über Leichen. Also, wer sich ein bisschen ein Bootcamp der literarischen Weiterbildung aussetzen möchte, wer einfach Spaß an intelligenten, leicht altmodischen Kriminalromanen hat, der wird mit Amanda Cross genau richtig liegen. Ich fand das eine wunderbare, entspannende und amüsante Lektüre.
Ein Krimi-Tipp von Dennis Scheck, Amanda Cross, die letzte Analyse, übersetzt von Monika Bleich und Klaus Kamberger, aus dem Dörlemann Verlag, und da erscheinen demnächst noch mehr Krimis von Amanda Cross. Don't go where you like. I see you come. You're the dry, you dry. You know me, and you say we get the same society. Step in my shoes. We're not today, tomorrow you lose. Stop your talks and let me go through. Come off of my face, make a zero to pass. What do you drink? Air that we breathe. Sky above, ocean beneath. The oil you steal, the fire you burn. The lies you take will never return. Step in my shoes. We're not today, tomorrow you lose. Stop all your talks and let me go through. Come off of my face, make a zero to pass.
Pass not away.
Hier schlägt ein kulturelles Herz der Hauptstadt. Am Berliner Gendarmenmarkt steht das berühmte Konzerthaus, entworfen von Karl Friedrich Schinkel. In diesem Jahr feiert das Theater- und Musikhaus seinen 200. Geburtstag und eine Graphic Novel führt dazu durch seine Geschichte. Eine Geschichte voller Premieren und Prominenter. Karl Maria von Weber und Felix Mendelssohn Bartholdy dirigierten hier, Paganini spielte, es wurden Lustspiele gegeben, aber auch Schiller, Shakespeare, Kleist und Goethe. Gustav Gründgens stand hier als Mephisto auf der Bühne. Mehrere politische Systeme und Kriege hat dieses Haus in 200 Jahren miterlebt und natürlich gibt es jede Menge Künstleranekdoten. Alles bleibt anders, heißt die Graphic Novel von Felix Pestimer und über die spreche ich jetzt mit meinem SWR2-Literaturkollegen Lukas Meyer-Blankenburg. Grüß dich, Lukas.
Hallo, grüß dich, Anja.
Ja, diese Geschichte des Konzerthauses, die geht gleich dramatisch los in diesem Buch. Wir sehen nämlich den romantischen Dichter E.T.A. Hoffmann und seine Frau, die aus dem Fenster einen furchtbaren Brand beobachten, bei dem sogar Perücken durch die Lüfte fliegen. Was ist da los?
Ja, dieses königliche Schauspielhaus, wie das Konzerthaus eben früher noch hieß, das stand in Flammen, ist auch wirklich bis auf die Grundmauern runtergebrannt. Es ist der 29. Juli 1817 und Hoffmann hat gegenüber eine Wohnung bezogen und schaut sich diesen Brand sozusagen aus seinem Zimmer an. Der führt eigentlich gerade seine Oper Undine auf im Schauspielhaus und dementsprechend geht auch sein Bühnenbild von der Undine in Flammen auf und eben der ganze Kostümfundus des Hauses, deswegen auch Tausende von Perücken, die da durch die Luft fliegen und die dann auch, was Hoffmann sehr bewundert, von couragösen Gendarmen runtergeschossen werden mit der Büchse, damit sie eben nicht noch andere Häuser in Brand stecken. Also eine ganz schöne Einstiegsszene.
Das stimmt. Und auf den Ruinen dieses Schauspielhauses entstand dann quasi der von Schinkel entworfene Bau. E.T.A. Hoffmann, haben wir eben genannt, war eine der vielen berühmten Persönlichkeiten, die mit dem Schauspielhaus bzw. Konzerthaus Berlin künstlerisch verbunden waren. Ein anderer war Theo der Fontane, der war nicht so künstlerisch, sondern eher kritisch verbunden, nämlich er war Theaterkritiker zu der Zeit und zwar mit ziemlich spitzer Feder, wie uns Pestimer erzählt.
Ja, der hat sich sogar selbst Scheusal genannt, um genauer zu sein, das gefürchtete Scheusal von Parkettplatz Nummer 23. Es gibt da eine nette Szene in dieser Graphic Novel, da lugen wir mit der Schauspielerin Clara Ziegler bei der Premiere von Kleists Penthesilea 1876 hinter dem Vorhang in den Zuschauerraum und ja, Frau Ziegler macht sich, man muss es so sagen, fast in die Hose, ob eben das Scheusal Fontane am Platz sitzt und wieder entsprechend eine gefürchtete Kritik vom Stapel lässt. Fontane war fast 20 Jahre lang Theaterkritiker für die liberale Vossische Zeitung und es gibt da im Comic von Felix Pestemann eine ganz nette Doppelseite mit verschiedenen Schauspielerinnen, Schauspielern, Dichtern, die er da als Figuren aufzeichnet und daneben immer so ein Verriss-Zitat von Fontane, also zum Beispiel zu Charlotte Birch-Pfeiffer, eine Schriftstellerin, da schreibt er, stöckrig, hochstelzig, ungeschickt, vor allem ohne Ton, ohne jede sich einschmeichelnde Leichtfüßigkeit der Rede, zieht dieser Birch-Pfeiffersche Dialog an uns vorüber und pufft und stößt uns, als führen wir auf einem Knüppeldamm, ist auch eine literarische Kritik von Fontane in gewisser Weise. Goethe ist für ihn eher uninteressant, Shakespeare stellenweise langweilig, also man weiß, woher Fontane sich diesen Ruf
als Scheusal
geholt hat, als Scheusal, genau. Ja.
Felix Pestimer spart in diesem Buch zum 200. Jubiläum des Berliner Konzerthauses auch die Zeit des Nationalsozialismus nicht aus. Damals hieß es Preußisches Staatstheater und da gab es einen berühmten sozusagen Teufelspakt mit Gustav Gründgens. Wie setzt Pestimer den zeichnerisch um?
Ja, Teufelspakt im wahrsten Sinne des Wortes. Zeichnerisch umgesetzt ist ganz interessant. Das ist ein Backstage-Besuch nach der berühmten Mephisto-Aufführung eben von Gründgens. Der Reichstagspräsident Hermann Göring ist ein großer Verehrer gewesen von dem Schauspieler Gründgens, sehr, wie diese Szene nahelegt, zu dessen Leidwesen. Also er kommt da in die Umkleide, die ganzen Bilder sind so in so einem grau-rötlichen Ton gehalten und was ganz interessant ist, ist, dass sozusagen nach dieser Aufführung ja die Teufelsrollen in gewisser Weise wechseln. Also Hermann Göring taucht ganz klar als der Teufel in Person auf, der eben Gründgens das Angebot macht, Intendant zu werden vom Schauspielhaus und Gründgens ja äußert sich da sehr zögerlich zu und man sieht dann eben, als Göring weggegangen ist, wie er vor dem Spiegel steht in seiner Garderobe und sich diese Teufelsmaske vom Gesicht wischt. Also ein sehr zweifelnder, man muss fast schon sagen verzweifelnder, ja. Gründgens, den wir da sehen.
Jetzt ist es so, dass diese Comic-Erzählungen aus den verschiedenen Zeiten mit den Personen, von denen wir eben sprachen, insgesamt eher kurz gehalten sind. Also man arbeitet sich sozusagen gerade in eine Geschichte hinein, macht sich mit einer Person vertraut und dann reißt das Ganze aber ab. Und dann kommt ein Text oder es kommt ein großformatiges Bild aus einer anderen Zeit, über eine Doppelseite fast so ein Wimmelbild. Ich fand das ein bisschen Mischmasch, oder?
Ja, ich muss auch gestehen, ich bin selber sozusagen in diese Graphic Novel ganz unbedarft reingegangen und fand es dann überraschend, leider im negativen Sinne, wie schnell diese Hoffmann-Szene, also mit den fliegenden Perücken und mit diesem Brand, die ja wirklich so fulminant beginnt und auch wirklich eine schöne Erzählung ist, ja, wie abrupt die dann endet und dann hüpfen wir sozusagen in den Jahren weiter durch diese Geschichte des Schauspielhauses. Das geht dann auch leider eben so weiter. Also es gibt diese Hoffmann-Episode, Fontane, den hatten wir schon angesprochen, Gründgens und dann später nochmal eine etwas längere Passage zu den Restaurationsarbeiten Ende der 1970er Jahre in der DDR und dazwischen springen wir eben ja durch diese 200-jährige Geschichte von Jahr zu Jahr mit so einer Kurzinformation und den, wie du sie schon angesprochen hast, einzelnen Bildern zu einer jeweiligen Szene. Also eine ganze Erzählung wird da nicht draus und ja, es bleiben ziemlich kleine Texte, die ein bisschen unbefriedigt zurücklassen.
Ja, genau, das ist formal inhaltlich auch ein bisschen so, wobei es hinten noch so ein Glossar gibt, wo die ganzen Anekdoten und Geschichten auch nochmal sozusagen beglaubigt werden, was ganz schön ist. Der Zeichner Felix Pestemer ist kein Unbekannter, aber dieses Buch, das ist auch ziemlich schmal, 90 Seiten, hat mich doch ein bisschen enttäuscht.
Ja, mich leider auch. Also es ist erzählerisch dann doch irgendwie unausgegoren. Es wird den schönen Bildern, die es da drin gibt, leider nicht gerecht. Also es gibt tolle doppelseitige, du hast sie Wimmelbilder genannt, das klingt so ein bisschen verniedlichend. Man kann auch wirklich viel drin suchen und drin entdecken. Es sind historische Darstellungen, die Pestemer auch wirklich schön umsetzt. Und daneben geht der Text unter. Und ja, Felix Pestemer hat sich in der früheren Graphic Novel mit der Nationalgalerie befasst. Und das hat er erzählerisch besser umgesetzt. Da folgen wir einem Großvater und seinen beiden Enkeln durch die Nationalgalerie. Diese Erzählung ist der rote Faden. Dann gibt es daran anlehnend historische Ausflüge und Blicke auf einzelne Bilder. Und
aber alles gezeichnet.
Dann. Alles gezeichnet, genau, alles als ein Comic. Und hier ist es jetzt eben diese Graphic Novel, kann man fast auch schon nicht mehr sagen. Es ist von Seite zu Seite ein neues Bild, eine neue Szene.
Ja, alles bleibt anders. Das Konzerthaus Berlin und seine Geschichten von Felix Pestemer erschienen im Avant Verlag. Danke, Lukas Meyer-Blankenburg, fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Àwọn aláìní, àwọn tó ti ní wọ́n yí bàbá lókè. Kò ṣe gbà tí kò bá ṣe ọkọ̀ tó mọ̀ pé bàbá ń bẹ lókè. Kò ṣe gbà tí kò bá ṣe ọkọ̀ tó mọ̀ pé lóòótọ́ ń bẹ lókè. You don't have to wait till you feel the pain. You can start right now. It's not too late. It's not too late. Era ile, era ile wo yin baba loke. Yorin yokun wo yin baba loke. Pe mo wa laye, mo wa laye. Gbogbo ohun ti mo ni ma fi yan logo. Leave this world a better place. Kò ṣe gbà tí kò bá ṣe ọkọ̀ tó mọ̀ pé bàbá ń bẹ lókè. Kò ṣe gbà tí kò bá ṣe ọkọ̀ tó mọ̀ pé lóòótọ́ ń bẹ lókè. You don't have to wait till you feel the pain. You can start right now. It's not too late. Bad.
Eine sanfte Landschaft in Grün und Braun, ein Berg, darüber spannt sich in lichtem Blau der Himmel. Mit einem Gemälde von Caspar David Friedrich stimmt unser letztes Buch heute auf eine besondere Epoche ein, die Romantik. Der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek weitet darin freilich den Horizont, denn ihm geht es nicht nur um eine deutsche, sondern um eine europäische Perspektive auf das romantische Denken. Der gedichtete Himmel heißt sein kluges Buch und es erzählt nicht nur von Kultur und Literatur, sondern auch vom Alltagsleben in der europäischen Romantik. Mehr von Holger Heimann.
Was romantisch ist, das wüssten wir wohl alle zu sagen. Ein Abendessen zu zweit bei Kerzenlicht etwa oder ein malerisches Haus in einsamer Landschaft. Auch für Menschen, die schillernden Träumen von der großen Liebe nachhängen, hat die Alltagssprache die passende Bezeichnung. Sie sind Romantiker. Der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek will es in seinem Buch über die Romantik indes präziser wissen.
Die Wissenschaftssprache ist genauer und prüft genauer und sieht, welche Phänomene sind wie zusammenzuordnen und gehören zusammen. Aber die Alltagssprache ist nicht dumm und falsch. So wie wir alltäglich sagen, ist ein Romantiker, meinen auch diejenigen, die das vielleicht nicht so genau formulieren könnten, da lebt jemand in seinen Vorstellungen. Richtig verstanden hat man es, er ist ein Romantiker, der in seinen Vorstellungen lebt, aber weiß, dass er in seinen Vorstellungen lebt.
Matuschek interessiert sich für die Romantik als ein Großphänomen, das die Kulturgeschichte seit dem Ende des 18. Jahrhunderts prägt. Er will von der Geisteshaltung erzählen, die sich in der Literatur, aber auch in Musik, Malerei und Architektur sowie nicht zuletzt auch im Alltagsleben europaweit spiegelt. Der Literaturwissenschaftler konzentriert sich dabei auf sein Spezialgebiet, die Literatur. Er schaut jedoch keineswegs nur auf die deutsche, sondern auch auf die französische, die italienische und die englische Romantik. Aber was konkret macht romantisches Denken aus und welche Folgen sind damit verbunden? An die politisch dunklen Seiten der Romantik, also an die Betonung von deutschem Tiefsinn und die Feier von Volk und Volkstum, konnte der Nationalsozialismus anknüpfen. Matuschek blendet diese Entwicklungslinie nicht aus, aber er widerspricht vehement jeder Form von Zwangsläufigkeit.
Es ist kein Verhängnis der Romantik, sondern es ist ein Verhängnis, wer sich da durchgesetzt hat. Man muss dann schon auf die Verantwortung der jeweiligen Generationen sehen und nicht dem Ersten, der von Thor spricht, sagen, er hätte den germanischen Haudrauf der Nazis gemeint.
Es gibt viele große, bedeutsame Betrachtungen zur Romantik, von Ricarda Hoch über Karl-Heinz Bohrer bis zu Rüdiger Safranski. Letzterer hatte die Romantik zu einer deutschen Affäre erklärt, sie so suggestiv zwischen Romanze und Skandal angesiedelt und den Weg von romantischer Innerlichkeit hin zum Irrsinn der Nazi-Ideologie nachgezeichnet. Matuschek hat seine spannende Gesamtdarstellung dezidiert als Gegenprojekt konzipiert.
Das Safranski-Buch war wirklich die Herausforderung, mein Buch zu schreiben. Ich finde, das Romantikbild ist zu einseitig. Das ist das Romantikbild der Nachkriegszeit, der Nachkriegsgeneration, die doch sehr fixiert darauf waren, diese Ableitungsthesen des Nationalsozialismus aus der deutschen Romantik ins Zentrum der Romantikdiskussion zu stellen. Das Buch ist motiviert, um dem großartig geschriebenen, erfolgreichen Safranski-Buch eine europäische Perspektive und eine Relativierung dieser deutschen Nabelschau entgegenzustellen.
Der Wunsch, sich vom Bild der Romantik als Zerstörung der Vernunft abzusetzen, führt Matuschek geradezu zu einem anderen, gegenteiligen Extrem. Er deutet die Romantik nicht als Gegenaufklärung. Sie ist für ihn vielmehr der zweite entscheidende Impuls der europäischen Moderne. Das Aufklärungsjahrhundert hatte für eine Entzauberung der Welt gesorgt, in der Glaubenslehren verblassten. Geblieben aber waren die großen Fragen, wie etwa nach dem Sinn des Lebens oder dem Ziel der Geschichte, auf die es keine Antworten gab. Die Romantik, so erklärt Matuschek, entwickelte für das Sinnbedürfnis der Menschen eine neue Umgangsform.
Was ich für den entscheidenden Fortschritt der Romantik halte, ist, dass genau das offensiv bewusst wird, dass man Fragen und Antworten hat, die über unser begriffliches Vermögen gehen. Diese Fragen treiben uns um. Und es ist sehr gut zu wissen, dass man einen eigenen Modus hat, mit dem man diesen Fragen begegnet. Fragen, die über eine empirische Vernunft hinausgehen und die wir durch Einbildungen beantworten. Und es ist ein großer Fortschritt, wenn einem das bewusst ist, dass es nur Einbildungen sind. Die Wirksamkeit von Einbildungen für das menschliche Verhältnis zur Wirklichkeit und zu sich selbst, das haben die Romantiker so offensiv erkannt wie vor ihnen keine Generation. und haben das in ihrer Kunst auch vorgeführt und zelebriert. In diesem Modus, dass sie das bewusst halten, dass es nur Einbildungen sind. Es ist für mich das wirksamste Gegenmittel gegen jeden Fundamentalismus.
Romantik ist so gesehen also ein Mittel gegen die metaphysische Obdachlosigkeit des Menschen. Dieser Obdachlosigkeit begegneten die Romantiker, indem sie metaphysische Luftschlösser bauten, schreibt Stefan Matuschek in schöner, trefflicher Metaphorik. In ausführlichen Zitaten und vorzüglichen Interpretationen macht er diese Luftschlösser kenntlich. Als das zentrale romantische Stilphänomen sieht der Autor die Kippfigur, also jene Abbildungen, die zu spontanen Gestalt- und Wahrnehmungswechseln führen können. Für Matuschek ist es eine innovative Denkfigur, durch die in der romantischen Kunst transzendente Deutungsangebote unterbreitet und diese zugleich als Fiktionen kenntlich gemacht werden. In die Welt gelangt die Kippfigur durch eine Umwälzung, die Matuschek der epochalen Erschütterung der Französischen Revolution und der durch sie entfesselten Einbildungskraft als gleichrangig zur Seite stellt. Er nennt sie Leserevolution. Mit ihr kommt erstmals in großem Umfang allein für die private Lektüre und zur Unterhaltung geschriebene Literatur unter die Menschen. Während zuvor religiöse Erbauungslektüre dominierte, triumphiert nun der Roman und unterbreitet Angebote, anders und neu auf die Welt zu schauen.
Die Sachen stehen nicht disproportional nebeneinander. Es gibt das große Ereignis und dann gibt es auch noch die lustige Perspektive, dass Romane geschrieben werden, sondern der Riesenerfolg der Gattung Prosa-Roman und die Massenhaftigkeit, in der das geschrieben und gelesen wird, ist eine ganz wesentliche Rahmenbedingung, die wirklich neue Verhältnisse in der Gesellschaft schafft.
Auch die Zeitgenossen hätten beide Revolutionen nebeneinander gerückt, meint Matuschek. Zumindest Friedrich Schlegel, einer der Cheftheoretiker der Romantik, tat es. Matuscheks breit gefächerte Studie zeigt Schlegel nicht zuletzt als begnadeten Aphoristiker und macht unter anderem Lust, dessen Fragmente zur Poesie neu zu lesen. Seinem Bruder August Wilhelm schrieb Friedrich Schlegel, eine Erklärung des Wortes romantisch könne er nicht gut schicken, weil sie 125 Bogen lang ist. Das sind umgerechnet 2000 Seiten. Stefan Matuschek hat sich davon nicht beirren lassen. Sein kluges, pointiertes Buch liefert auf 400 Seiten einen exzellenten Zugang zum Denken einer Epoche, die uns bis heute prägt und beschäftigt.
Der gedichtete Himmel, eine Geschichte der Romantik von Stefan Matuschek. Alle Titel und Themen finden Sie auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Am kommenden Dienstag gibt es bei uns ein Lesenswert-Gespräch über den Freiheitsdichter Georg Herwig. Über ihn ist eine neue Biografie erschienen und wir sprechen mit dem Autor Stefan Reinhardt. Am Dienstag um 22.05 Uhr und natürlich auch online. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 aktuell, dann das Hörspiel am Sonntag. Ich bin Anja Brockert und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit SWR 2. Tschüss. And I don't need your humble grace. Shed another's skin, and I feel so better within. I think I'm finally breaking through, 'cause everything it feels brand new. I can finally see the future. I can finally see the light.